Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Jetzt freue ich mich auf eine Schriftstellerin, die eigentlich von der Bühne kommt, dem Theater, der Performance, vor allem bei einem jüngeren Publikum, hat Esther Becker damit schönen Erfolg gehabt, wie dann auch mit ihrem ersten Roman Wie die Gorillas, wo es um das problematische Erwachsenwerden junger Frauen geht, erzählt in einem echt coolen, trockenen Ton und den hört man jetzt wieder im ersten Erzählungsband. Notfallkontakt der Esther Becker ist bei uns im Studio. Guten Morgen.
Guten Morgen, danke für die Einladung.
Eine Frau trennt sich. Endlich, eine andere pinkelt in den Schnee. Das liest man gleich auf dem Klappentext und damit ist der Sound dieser Erzählung ziemlich gut gesetzt von vornherein. Es geht um Frauen in teils krassen Situationen. In diesem Sinn hat der Titel so Notfallkontakte. Eine schöne doppelte Bedeutung. Sind Sie so drauf gekommen?
Nee, das Lustige ist, ich hatte diesen Titel im Hinterkopf schon ganz lange. Also es gab eigentlich erst zwei Geschichten, also wo ich wusste, die will ich gerne in ein Buch packen. Und dann gab es schon diesen Titel. Und ich glaube, das hat aber eigentlich mehr damit zu tun, wirklich mit diesem Aspekt von, naja, auch von so Zeuginnenschaft. Also dass quasi die Notfallkontakte, also dass das halt eher ja eben die Menschen sind, die man ja im Notfall kontaktieren will, von denen man möchte, dass sie wissen, wenn es einem schlecht geht oder die das auch so sehen und mitbekommen dürfen, diese Verletzlichkeit. Genau, und deswegen, es gab quasi den Titel schon lange, bevor es die Erzählungen gab und dann auch, es gibt ja tatsächlich eine Erzählung, die so heißt, aber die ist wirklich erst viel, viel später entstanden. Ja.
Es sind 14 meist kürzere Geschichten, jede mit ganz eigenem Zuschnitt, immer völlig neu, man ist gespannt, was kommt jetzt, was denkt sie sich jetzt wieder aus? Mhm. So ging es mir jedenfalls. In einer erzählen sie von den Gefühlswallungen einer früheren Verliebtheit, wo der Mann sich schnell als Idiot entpuppt, dann von einer Modelmutter im superreichen Ambiente mit einer 16-jährigen Tochter, deren Geburtstag so als Promi-Celebrity-Show geplant wird und dann geht es um eine weitere toxische lesbische Beziehung aus der Perspektive der Freundin allerdings, der unglücklich Verliebten erzählt. Das sind jetzt nur drei Figuren-Settings, sie wirken immer ja, wie aus dem Leben gegriffen. Eine ist brutal realistisch, auf die kommen wir noch extra. Aber haben Sie diese Stoffe eher eher erfunden?
Immer beides. Also das ist sehr unterschiedlich, wie die Stoffe zu mir kommen. Ich glaube schon, also es ist mir schon wichtig, auch mitzudenken, wer ich bin, was meine Perspektive ist. Also das ist ja, finde ich, ja auch immer wichtig, dieses, also wer darf, kann über was erzählen, ne? Also wenn es dann ja auch so um Aneignung oder so geht. Damit meine ich nicht, dass ich mich nur auf das beschränke, was ich erlebt habe. Aber ich glaube, so ein bisschen, so meine Perspektive oder mein Zugang spielt dabei schon auch eine Rolle für mich, dass so, ja, das so zu wissen, aber eigentlich, genau, es können von irgendwas, was ich in einem Liedtext höre, irgendwas, was ich lese, so kleine Fetzen oder manchmal auch wirklich Bilder oder Szenen, die dann so in mir arbeiten und dann, genau, dann gucke ich erstmal, was ist da los, was sind die Figuren und meistens merke ich dann auch, also nicht immer, aber doch manchmal beim Schreiben wirklich, um was es wirklich geht. Also ich habe eigentlich wie so einen Hinweis und ja wie so ein Spürhund so die Fährte aufgenommen und entwickle dann beim Schreiben, was ich eigentlich suche.
Eine könnten Sie vielleicht in einem Restaurant irgendwie sich erdacht haben. Hören wir in diese mal rein, Frau Becker. Keine Angst, heißt sie. Wir sind in einem Restaurant, wo eine Frau alleine sitzt und erzählt. Bitte schön, Frau Becker.
Kinder haben keine Angst vor mir. Im Gegenteil. Es zieht sie unwillkürlich zu mir hin wie Pferde mit Stalldrang. Bei Hunden ist es dasselbe. Die beiden Kinder der Familie ein paar Tische weiter sind kaum auf ihren Stühlen zu halten. Die Eltern versuchen es mit Ablenkung. Guckt mal, hier gibt es Brot, damit dürft ihr schon mal anfangen. Die Eltern versuchen es mit Interesse. Was ist denn da so Spannendes da drüben, dass ihr zwei da ständig hinguckt? Die Geschwister kichern und können es sich nicht erklären. Die Hände im Brotkorb recken sie weiterhin die Hälse herüber, bis die Eltern nachgeben. Ihr dürft aufstehen und spielen, aber sobald das Essen da ist, seid ihr wieder zurück. Die Kinder nehmen sich bei der Hand, als ginge es auf eine weite Wanderschaft, und machen sich auf den Weg. Sie schlagen sich unbeirrt durchs volle Restaurant zwischen Tischen, zwischen Stuhl und Menschenbeinen hindurch, gefolgt von einer Spur aus Brotkrumen. Dann stehen sie vor mir mit offenen Mündern. Was sie sehen, ist Folgendes. Mich, wie ich da sitze, die Haare wild, die Brauen buschig. Auf meinen Wangen verlaufen Ameisenstraßen getrockneter Mascara, Tränen. Auf Scheitel und Schultern steht der Staub. Ich bewege mich kaum. Die Kinder sinken vor mir auf die Knie und lehnen ihre heißen Stirnen an meine unrasierten Schienbeine. Ich tunke zwei Finger in das Weinglas vor mir. Die Bedienung bringt aus Mitleid immer die falschen. Die Bedienung bringt mir aus Mitleid immer die falschen und doppelten Bestellungen. Ich segne die Kinder mit zu viel bestelltem Grauburgunder. Mit einem Kopfnicken heiße ich sie aufstehen. Sie klettern zu mir auf die Bank. Rechts und links von mir flüstern sie mir in die Ohren, dass sie nicht an den Weihnachtsmann glauben und auch nicht an den Weltfrieden. Dass sie manchmal so tun, als würden sie schlafen, wenn sie in Wirklichkeit hellwach sind. Dass sie nicht immer aufessen mögen, dass sie manchmal Fremden erzählen, sie seien Waisen. Dass sie im Supermarkt immer eine große Lust überkommt, etwas zu klauen, sie sich aber bisher nicht getraut haben. Dass sie Angst davor haben, im Schwimmbad den Kopf unter Wasser zu tauchen. Dass sie keinen Sprudel trinken mögen, da es im Hals wehtut. Dass sie nicht immer richtig links, rechts, links gucken, bevor sie die Straße überqueren und manchmal auch gar nicht. Ich nicke und bitte die Bedienung, mir ein rohes Ei aus der Küche zu schmuggeln, zusammen mit einem Glas Leitungswasser.
Dankeschön. Ein Auszug aus einer Erzählung von Esther Becker. Vielleicht noch kurz, was passiert dann mit dem Ei und dem Leitungswasser?
Naja, da wird eine Art Reinigungsritual und aber auch eine Art Wahrsagung mit vollzogen.
Das ist sie nämlich, eine Wahrsagerin, eine ganz, ganz spezielle. Und es hat einfach so ein Groteske in dem Ton, in dem Setting. Es geht dann auch wirklich noch dramatisch weiter, aber das wollen wir natürlich nicht verraten. Mhm. Aber das ist so eine Szene, sie sitzt im Restaurant, haben vielleicht eine Frau gesehen, die da sitzt. Und was ist dann losgegangen?
Um ganz ehrlich zu sein, diese Idee habe ich tatsächlich aus einem Taylor Swift-Song geklaut.
Hey.
Also es gibt in dem Song Right Here Where You Left Me, da gibt es also diese Szene, dass eine Frau quasi nach einem Trennungsgespräch im Restaurant einfach sitzen bleibt. Und das fand ich irgendwie so gut, dass ich dann gedacht habe, okay, ich klaue das mal oder ich lasse mich davon inspirieren und schaue eben, aber was passiert denn dann? Also wer ist das überhaupt, die da sitzt? Und dann hat das natürlich schnell, meine Fantasie ist dann schnell mit mir durchgegangen. Und ich habe dann halt verschiedene Szenarien durchgespielt. Und tatsächlich eben so die ersten Sätze, dieses Kinder haben keine Angst vor mir, das kam auch dann schnell, weil, ja, also man könnte natürlich sagen, so eine Frau alleine im Restaurant, in der Gesellschaft, da ist man natürlich schnell auch bei etwas Unheimlichem vielleicht oder bei einer Hexe im besten Sinne. Und das ist ja eigentlich eine Figur, die den Kindern oder Kindern Angst machen sollte oder würde. Und ich habe aber eben das ja auch so ein bisschen umgedreht und dachte, nee, das ist eine spannende, faszinierende Figur, die so anders funktioniert und außerhalb von diesem vielleicht von den Kindern bekannten Familienkontext sich befindet, dass die eine wahnsinnige Anziehung hat. Und ja eben auch, wie Sie gesagt haben, vielleicht, ja, sie ist eine Wahrsagerin oder ein Orakel oder auch so ein Joker. Sie ist halt etwas ganz, eine ganz spezielle Figur.
Es ist öfter so eine ganz betonte Körperlichkeit in den Geschichten. So Konventionen werden angespielt, wie Frauen, wie Menschen auszusehen haben, wie sie beurteilt werden. Da geht es um Rollenbilder. Die Protagonistinnen wirken auf den ersten Blick wie Opfer, sind es dann aber überhaupt nicht. Meist meistern die Situation ziemlich cool. Man gewissermaßen sind diese Frauen vor allem beste Beispiele so für weibliche Selbstermächtigung. Oder ist das zu hoch gestochen?
Wenn Sie das so beschreiben, freut mich das natürlich sehr. Ich würde auch sagen, es ist so gemeint, aber ob es dann so funktioniert, kann man dann natürlich als Autorin in dem Sinne nicht so sagen. Also ich glaube eben, es ging mir vor allem darum zu schauen, wie Figuren, und das sind genau hauptsächlich Frauen, nicht unbedingt alle, aber das ist jetzt gar nicht so wichtig, eben wie sich die Figuren aus diesen misslichen Lagen, aus diesen emotionalen Schieflagen so rauskämpfen können. Und ich glaube, das ist ja auch das Interessante und das ist ja dann auch das, wo vielleicht man eben ja etwas, wo das Ganze auch so einen Mehrwert hat. Also weil zu sagen, alles ist schlimm, das stimmt natürlich. ist alles schlimm. Aber dann zu sagen, aber wie geht's vielleicht da raus? Also es hat mich natürlich auch interessiert.
Eine Erzählung allerdings verbietet schon vom Stoff her jede Schnottrigkeit. Mhm. Sie heißt Der Prozess. Und da begegnen wir einer Gerichtsskizzenzeichnerin, die im Gerichtssaal so beim Verfahren gegen die 50 Vergewaltiger von Gisèle Pelicot sitzt. Der Französin, die ihre Peiniger, allen voran ihren Ehemann, angezeigt hat. Ich meine, der Fall in all seiner Entsetzlichkeit, der ging um die Welt. Und ja, was für ein Zeichen wollten Sie hier setzen, Frau Becker, mit diesem Text? Sie widmen ihn ausdrücklich Gisèle Pelicot.
Mhm. Ja, da habe ich natürlich auch lange überlegt, also kann ich das machen, darf ich das machen, soll ich das machen? Die Sache ist, wie Sie auch gesagt haben, eben, man ist an diesem Prozess nicht vorbeigekommen. Ich habe darüber gelesen, ich habe mich vor allem eben für dieses Zeichnen interessiert, für das Gerichtszeichnen, und habe dann da ein bisschen recherchiert und bin darauf gestoßen, eben, dass es wirklich für diesen Job heißt, es wichtig ist, dass man sich nicht von dem, was im Prozess gesagt wird, beeinflussen lässt beim Zeichnen. Und dann habe ich eben gedacht, aber das ist doch unmöglich. Das
bei
muss
so einem
doch,
Prozess, ne?
Bei so einem Prozess unmöglich sein. Und dadurch bin ich eigentlich erst darauf gekommen, halt diese Figur der Gerichtszeichnerin zu entwickeln und sie dann auch wirklich in diesem Prozess, also natürlich ist es eine auf eine Art ja fiktionalisierte, verkürzte Form, aber es ist, also es orientiert sich natürlich daran, weil eben an dem sind wir nicht vorbeigekommen. Mhm. Und es hat mich eben, ja, mich hat eben genau dieser Punkt interessiert, wie darüber schreiben oder wie damit umgehen, dass ja eben zum Beispiel doch auch einige im Saal und auch vor allem halt die Mehrheit der Täter völlig ungerührt diese Aussagen gemacht haben. Und erst als sie dann verurteilt wurden, haben manche geweint und völlig überrascht gewirkt.
Wenn die Erzählerin, die Zeichnerin skizziert diese Menge und erzählt eben auch von ihrem Beruf. Und diese Männer sehen alle so stinknormal bürgerlich aus.
Genau.
Ne? Und zeigen aber keinerlei Schuldgefühl oder Reue.
Ja.
Ich musste unwillkürlich an Peter Weiss' Auschwitz-Drama Die Ermittlung denken. Mhm. Ist natürlich jetzt ganz anders gelagert, und ganz anders im Ton. Aber da war es ja auch so, dass da diese Massenmörder sitzen und irgendwie an den Fingern, an den Nägeln gekaut haben und ich bin mir keiner Schuld bewusst.
Ja.
Ich hatte gedacht, Sie als Dramatikerin, Bühnenfrau, haben vielleicht sogar so eine Assoziation gehabt oder so.
Nicht direkt, aber sehr wohl, wie Sie beschrieben haben, dass ja eben so ein Prozess ist ja eigentlich wie eine Inszenierung, wie ein Theaterstück. Und genau wie Sie gesagt haben, da trifft halt dann sitzt dieser Mensch, dieser banale, normal reinschauende Mensch, der da so rumstammelt. Und das ist ja eigentlich dann nochmal so eine, etwas, was ja aber leider halt auch genau das Verhalten in unserer Gesellschaft halt auf den Punkt bringt, was, also oft bei sexualisierter Gewalt, dass das viel oft noch so irgendwie als, weiß nicht, Kavaliersdelikt, also dass das irgendwie noch so eine Salonfähigkeit hat.
Aber was mit diesem Text wirklich gelingt, Frau Becker, ich habe natürlich auch diese Berichte gesehen und man sitzt da ersetzt vorm Fernseher bei den Nachrichten oder bei den Reportagen, aber mit Ihrem Text, ehrlich gesagt, durch diesen Blick, durch diesen Zeichenstift dieser Zeichnerin, ist einem dieses ganze Unfassbarkeit und das Entsetzen eigentlich erstmal richtig bewusst geworden. Und es gibt dann auch eine Pointe, die dürfen wir nicht verraten, Gottes Willen. Aber es ist unglaublich, also stark so in seiner humanen Moral, aber gleichzeitig durch diese literarische Außenperspektive. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es schwer war, die zu schreiben, oder?
Ja, auf jeden Fall, weil eben, ich habe dann natürlich viel gelesen, ich habe mir all diese Zeichnungen angeschaut. Mhm. Das ist natürlich, wenn man sich damit irgendwie wochenlang viel mit beschäftigt, ist es schwer auszuhalten. Aber das war tatsächlich, also es freut mich, dass es anscheinend so funktioniert hat, wie ich das wollte, weil ich wirklich gedacht habe, dass man eben unabhängig so von dieser ersten vielleicht auch so ein bisschen eben Skandal, schlagzeilenmäßigen Erzählung darüber nochmal so über Bande etwas aufzeigt, wo ja eben genau das Fehlen einer Reaktion das Erschreckende ist. Ja.
Danke, Frau Becker, für Ihren Besuch und dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke.
Notfallkontakte, so heißt der erste Erzählungsband von Esther Becker. Er ist im Verbrecherverlag erschienen, hat 130 Seiten und kostet 20 Euro.